Deutschlandfunk Doku.
Also die Plazenta wird mit dem Kind zusammen geboren.
Also ohne Plazenta kein Kind, ganz einfach. Das ist eine Einheit.
Eigentlich ist das ein Organ, was in der Schwangerschaft entsteht und einerseits die Schwangerschaft sichert und erhält und andererseits aber auch das Neugeborene sichert und erhält.
Die normale Plazenta ist bei 500, 600 Gramm.
Weich und warm.
Was mich am allermeisten immer wieder fasziniert hat, die Form.
Also die Plazenta vom Menschen, die ist ein bisschen größer als ein Handteller.
Kreisrund mit dem Nabelschnuransatz in der Mitte.
Vielleicht 2 bis 3 Zentimeter dick.
Der Mutterkuchen. Ist doch ein viel schöneres Wort. Plazenta, weiß ja keiner, was eigentlich letztendlich dahinter steckt.
Boah, kriegt so ein Baby im Bauch schon Kuchen? Wer hat denn den gebacken? Aber Mama, gibt's dann auch mal was anderes? Nudeln zum Beispiel? Wenn's dann 9 Monate das Gleiche gibt, dann würde ich mir Nudeln wünschen. Am liebsten Spaghetti Bolognese.
My Placenta, My Ritual. Urmoderne Bräuche rund um den Mutterkuchen. Ein Feature von Maria Antonia Schmidt.
Ich besuche jetzt Kalle. Der Kalle ist ein alter Freund. Und Tina und Kalle haben ein Baby bekommen, den kleinen Onno. Und zwar vor ziemlich genau 3 Monaten. Und die haben ihre Plazenta noch im Gefrierfach. Ach ja, Kalle.
Hallo.
Na? Was gibt es denn heute bei euch?
Also, ich hatte mir überlegt, wir machen jetzt hier Plazentafilet, ein ganz klitzekleines. Wir haben ja hier schon Rosenkohl vorbereitet und Kartoffeln gemacht mit Kümmel. Und dazu gibt es eben nun ein Omelett mit Pilzen und so.
Oh.
Und Tomaten. Pilze dachte ich vor allem, damit der Eigengeschmack, das so stelle ich mir das vor,
ja,
nicht so krass ist.
Wie stellst du dir denn den Geschmack einer Plazenta vor?
Wie eine Leber. Wie eine Leber und vielleicht auch so von der Konsistenz ähnlich.
Auf jeden Fall. Und wenn es wie Leber schmeckt, dann schmeckt es nach Eisen. Also
ja,
nach Rost, habe ich immer gesagt als Kind.
Es gibt ja auch so ganz leckere Sachen wie Lungenhaschee. So stelle ich mir eigentlich diese Plazenta vor, so Lungenhaschee-mäßig.
Was ist denn Lungenhaschee? Und jetzt muss ich euch überhaupt fragen, warum seid ihr überhaupt für das Experiment offen, eure Plazenta zu verzehren?
Also ich habe noch nie etwas von mir selber verzehrt. Das hat für mich irgendwie fast schon sowas von Selbstkannibalismus. Ich finde das einfach sehr spannend, einfach mal auszuprobieren, wie ich mich dann damit fühle, mal abgesehen jetzt vom Geschmack.
Also ich muss sagen, erstmal ist es auf jeden Fall schräg. Es fühlt sich komisch an, das kann ich schon so sagen. Aber alles, was sich komisch anfühlt, da bin ich ja nicht immer gänzlich dagegen. Und ich finde es einerseits schon lustig, wenn man sich überlegt, ich habe dann etwas von meiner Frau als auch meinem Kind gegessen. Das finde ich einerseits romantisch und andererseits ist es natürlich schräg, weil es vielleicht auch nicht so gesellschaftlich ist. Aber aus diesem Sinne könnte man es schon als Ritual betrachten, dass ich etwas, was ich sehr liebe, auch in mir trage.
Im Jahr 2010 untersuchten 2 Anthropologen die Plazenta-Traditionen von 179 Kulturen. Daniel Benyeshek und seine Kollegin Sharon Young machten dabei verblüffende Beobachtungen. In 109 von diesen Kulturen ließen sich traditionelle Plazenta-Rituale finden. Ganze 169 Methoden zur Würdigung und Handhabung der Nachgeburt wurden beschrieben. Darunter Beerdigungen, Seebestattungen, Verbrennungen, das bewusste Ablegen an ausgewählten Orten, das Aufhängen in Bäumen oder anderen besonderen Strukturen. Weit verbreitet ist auch der Glaube, die Plazenta sei ein lebendiger Seelenverwandter des Kindes.
Seine Gefährtin.
Doppelgängerin.
Alter Ego.
Sein höherer Geist.
Seine heimliche Helferin.
Bruder oder Schwester.
Seelenzwilling und Schutzengel.
Und meist wurde sie mit großer Ehrfurcht behandelt.
Aber wie sieht das heute aus? Hier in der westlichen Welt.
Achtung, Fahrzeug fährt an. Achtung, automatischer Transport.
7. November 2022. Dienstleistungszentrum der Universitätsklinik Jena. Automatisches Transportsystem. Waren, Medikamente, medizinischer Sondermüll. In der letzten Nacht wurden zwei Plazenten geboren. 2.56 Uhr, Plazenta 1. Eine unkomplizierte Spontangeburt. 4.24 Uhr, Plazenta 2. Wollte sich nicht lösen. Um die Mutter vor dem Verbluten zu retten, wurde die festgewachsene Plazenta operativ entfernt. Vollnarkose. Dann Blutkonserve für die junge Frau. Jetzt sind beide Mütter wohlauf. Und zwei Plazenten liegen schon im schwarzen Abfallbehälter. Bereit zur Abholung. Fest verschlossen. Und da kommt er schon. Herr Hoffmann, der Abfallbeauftragte.
Also ich bin ja derjenige, der die ganze Struktur im Abfallentsorgungsprozess strukturiert, Konzepte erstellt, überwacht. Bei uns gibt es zwei Wege für die Plazenta. Wenn es nicht in die Patto geht, dann geht es den geregelten Entsorgungsweg in eine sogenannte Sonderabfallverbrennungsanlage. Das ist ja biologisches Material. Dafür gibt es auch Vorgaben mit Arbeitssicherheit und Hygiene. Und da gibt es von der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall ein Merkblatt 18. Und da gibt es dann klare Vorgaben über Lagerdauer und Temperatur.
Mit dem Aufkommen der modernen westlichen Kultur, dem Einzug der Geburten in die Krankenhäuser und der Übergabe der Gebärenden in die Hände von schulmedizinisch ausgebildeten Ärzten verschwanden die traditionellen Plazenta-Rituale hierzulande. Die Krankenhausmülltonnen wurden Teil des neuen Brauchtums. Anonym und hygienisch.
Das ist eigentlich der schwarze Behälter für die Körperteile, Körperflüssigkeiten. Und da gibt es sozusagen die Vorgabe, dass das in einem brennbaren Behälter unterwegs ist. Hat den Abfallschlüssel 180102. Das heißt, da ist eine Zuordnung auf Klasse. Das ist 6.2. Und danach gibt es, was das betrifft, noch ein Biohazard-Zeichen drauf als biologischer Abfall.
Achtung, automatischer Transport.
Das Wort Plazenta stammt vom lateinischen placenta, was Kuchen bedeutet. Oder vom griechischen plakos, flacher Kuchen. Von plax für Fläche, Flachland, flacher Stein, Platte, Tafel.
Auf Bali ist die Plazenta als Ari-Ari bekannt. In ihr wird der physische Körper eines Schutzengels gesehen. Sein schützender Geist bleibt ein Leben lang bei dem Kind. Die Balinesen waschen die Ari-Ari wie einen toten Körper, legen sie dann in einen Tontopf oder eine Kokosschale und geben weitere Symbole dazu. Blütenblätter etwa stehen für einen guten Körpergeruch. Ein Spiegel symbolisiert eine klare und strahlende Persönlichkeit. Eine Rasierklinge repräsentiert eine messerscharfe und kluge Sprache und ein Faden steht für ein langes Leben. Danach wird die Plazenta in ein weißes Tuch gewickelt und an einem ausgewählten Ort begraben. Oder für die Seebestattung hinaus aufs Meer gefahren.
Was mit der Plazenta nach der Geburt passiert, kommt darauf an, wo die Geburt stattfindet. In der Klinik ist ganz klar die Plazenta Biohazard.
Eine Biogefährdung.
Die muss entsorgt werden. Das ist ja ein Organ und normalerweise landet die im Plazenta-Eimer und wird dann verbrannt und entsorgt.
Dr. Sophia Johnson ist Ärztin und beschäftigt sich seit 2014 mit der Plazenta als Heilmittel. Sie arbeitet wissenschaftlich am Plazenta-Labor in der Uniklinik Jena.
Und in der außerklinischen Geburt ist es so, dass die Plazenta auch entsorgt werden muss. Und häufig sind die Eltern dafür verantwortlich. Und da ist es schon so, dass auch ab und an mal eine Plazenta verbuddelt wird, im Baum drauf gegraben wird. Oder vielleicht sogar die eine oder andere Mama, die noch im Gefrierfach hat, um später noch was draus zu kochen.
Am liebsten Spaghetti Bolognese.
Also, lass mal die Pizzas raus. Gar nicht, wo ich sie angefangen habe. Hier jetzt im gefrorenen Zustand sieht man richtig die Adern und diese unterschiedlichen Häute, finde ich auch. Mhm. Das war vorher nicht so. Und auch nicht so rot. Jetzt ist die richtig rot, wie, so ein, wie man sich ein Herz vielleicht vorstellt.
Mhm. Oder
so.
Wie ein Herz, ja. Das ist wahrscheinlich auch die Eihaut, ne? Dieses Pastellerne.
Naja, hier tippt man dran. Das ist lustig. Tipp mal dran, das ist wie Silikon. Mhm. Das muss man vielleicht wahrscheinlich nochmal irgendwie abziehen hier, dieses Stückchen hier, damit man hier ins Fleisch kommt.
Na, ich dachte, habt ihr denn so ein breiteres Messer, aber sehr spitz, dass man das so rausklopfen kann? Mhm. So ein Stück.
Nein, das wird wahrscheinlich gar nicht
einfach werden. Mhm. Achso, das zu zerschlagen. Ja. Tja, fest, ne? Kann man noch nichts machen. Wir müssen es jetzt erstmal kurz antauen lassen, glaube ich, damit man es aus dem Glas kriegt.
Mhm. Plazentophagie ist der Begriff für den Verzehr des Mutterkuchens bei Säugetieren. In zahlreichen Studien wurde beobachtet, dass fast alle Säugetiere dieses Verhalten aufweisen. Selbst unter den reinen Pflanzenfressern wie Kühen, Elefanten oder Flusspferden ist diese Praxis üblich. Es gibt nur sehr wenige Säugetiere, die ihre Nachgeburt nicht verzehren, darunter das Kamel und der Mensch.
Es gibt mehrere Hypothesen, warum das im Grunde alle Säugetiere tun und warum der Mensch die Ausnahme ist. 2020 haben wir einen Artikel veröffentlicht, der folgende Hypothese aufstellt. Vor mindestens 250.000 Jahren haben die Menschen angefangen, Feuer zu nutzen, zum Kochen, als Lichtquelle, zum Schutz. Wir sind uns sicher, dass sie damals auch angefangen haben, Feuer bzw. Rauch einzuatmen. What that means is people
were breathing fire smoke. Der Medizinanthropologe Daniel Benyshek ist Professor an der Universität von Nevada in Las Vegas und forscht seit mittlerweile 14 Jahren auf dem Gebiet der Plazentophagie. Er glaubt an die Vorteile dieser Praxis und vermutet, dass der Mensch sie erst im Laufe der Evolution abgelegt hat. Aber warum?
Wir wissen, dass Feuerrauch einige sehr gefährliche Chemikalien enthält, die sich im Gewebe anreichern können, Cadmium beispielsweise. Die Plazenta filtert einige dieser giftigen Stoffe heraus, um den sich entwickelnden Fötus zu schützen. Bei Frauen, die viel Rauch ausgesetzt waren, reicherte sich im Laufe der 9 Monate Schwangerschaft dementsprechend viel Cadmium in der Plazenta an. Wenn die Mütter die Plazenta dann aßen, nahmen sie auch eine hohe Konzentration an Giftstoffen auf, die dann wiederum in die Milch gelangten. Bei einem sich entwickelnden Säugling kann das zu schweren gesundheitlichen Problemen führen, im schlimmsten Fall sogar zum Tod.
Dass der Mensch an sich keine Plazentophagie betreibt, stimmt allerdings nicht ganz. In einigen Kulturen finden sich Berichte über den Verzehr des Mutterkuchens. Und auch in den sozialen Medien stößt man auf vereinzelte Hinweise. 2015 pries Kim Kardashian die Einnahme ihrer Plazenta in Kapselform an, als Mittel, um der postnatalen Depression die Stirn zu bieten. Und auch Tom Cruise kündigte nach der Geburt seiner ersten Tochter an, er werde die Plazenta samt Nabelschnur verspeisen. Sie sei reich an wertvollen Nährstoffen und äußerst gesund.
Aufmachen und reinschauen, ja, der hat mehr.
Achtung, Fahrzeug fährt an.
Wir haben da die Möglichkeit, jeden Behälter 1:1 logistisch zu verfolgen. Und die kommen hier rein, in den großen Wagen. Wagen für Sterilgut. Der wird dann automatisch mit einem fahrerlosen Transportsystem oder automatischer Warentransport unterwegs gemacht. Und hier sehen Sie, der ist sozusagen eindeutig zuordnenbar zu dem Raum, zu dem Gebäude auf die Ebene. Und für den Abfalljahresbericht ist es wichtig, wie viele Tonnen von den Abfällen entsorgt werden. Und die werden natürlich bilanziert. Masse, Kilogramm, Euro, Cent, Bilanzen.
Dann noch zu meiner Junghebammenzeit hatte ich noch einen Geburtshelfer kennengelernt, nur 2 Jahre lang. Der hat uns immer erzählt, wisst ihr, wie wertvoll die Plazenta ist? Wisst ihr eigentlich, was er da wegschmeißt?
Ingeborg Stadelmann, bekannt als Bestsellerautorin. Ihr Naturheilkundebuch Hebammen-Sprechstunde wurde über 500.000 Mal verkauft und in mehrere Sprachen übersetzt. Neben einem eigenen Verlag betreibt sie auch einen Online-Shop für Öle und Textilien.
Wisst ihr, hat er mir erzählt, ich war als Arzt im Krieg in Russland. Und ich war der Angesehenste bei uns in der Armee, weil wenn irgendwo jemand geboren hat, wenn die ja Schwangere gesehen haben, dann hieß es immer, wir haben einen Arzt, der kommt, wenn ihr ihn braucht. Und ich bin dann gerufen worden und habe immer gesagt, ich komme, aber nur, wenn ich die Plazenta kriege. Und dann habe ich die Plazenta mit und dann gab es bei uns Gulasch. Und die einen Soldaten haben gewusst, was das für ein Gulasch ist und die anderen haben es nicht wissen wollen. Aber er hat eben auch mitgekocht mit dem Koch. Und er hat immer wieder festgestellt, wenn er da Plazenta mitgebracht hat, dass das seinen Kollegen, seinen Mitsoldaten gut getan hat. Das war eine ganz interessante Geschichte. Und da habe ich mir oft gedacht, warum ist das nicht mehr erzählt worden und warum ist es nicht mehr berichtet worden. Aber es war und ist, finde ich, bis heute ein Tabu.
Und wenn du einer postpartalen Maus, also einer nach der Geburt, Käse, Salami oder Plazenta hinhältst, dann würde sie sich immer für Plazenta entscheiden. Also es muss was geben an Plazenta, was die Tiere brauchen. Denn wenn man jetzt in die Quellen guckt, steht sowohl in deutschen als auch in chinesischen alten Quellen, dass Plazenta ein unglaublich starkes Heilmittel ist für Zustände von Erschöpfung, von Blutmangel, von Mangel an Lebenskräften.
Ich bin im Punkt Plazenta eigentlich Verfechter dafür, dass die Plazenta in die Hausapotheke gehört. Das heißt, nicht nur, weil Plazenta nicht auf Müll gehört, sondern also von der Würdigung her, sondern weil Plazenta ein Allround-Heilmittel sein könnte, wenn man es denn entsprechend anwenden würde.
Cornelia Enning ist seit 50 Jahren als Hebamme auf dem Land tätig und eine Vorreiterin in der Plazentatherapie.
Na, das Hervorstechendste, dass die Plazenta extrem viel Oxytocin hat, auch Prostaglandin drin hat, das sind die, die Blutungen stoppen. Und das größte Problem weltweit nach einer Geburt sind ja die Blutungen. Da spielt das natürlich eine extreme Rolle, dass man mit Plazentagewebe kann man eben Blutungen stoppen. Man kann Wundverbände damit machen, weil man das Fibrin nutzt. Dann sind eine Menge POEF, nennt man diesen Stoff.
POEF, Placental Opioid Enhancing Factor. Ein Phänomen, das zumindest Ratten nach dem Verzehr der Plazenta mehr Schmerzen aushalten lässt.
Man kann Plazenta auch roh essen, dass man entsprechende Hormone zum Milchbilden hat.
Und dann sind wir in so einer schönen, glücklichen, hyperöstrogenen Hormonsituation und müssen ja auch diesen Geburtsstress und diese Situation einfach meistern und dazu helfen und tragen uns diese Hormone.
Nach der Geburt fällt der Hormonspiegel der Mutter radikal ab, vor allem Östrogen und Progesteron. Die Folge sind oft Stimmungsschwankungen, Weinerlichkeit, der sogenannte Babyblues bis hin zur nachgeburtlichen Depression. Die Hypothese ist, dass nur ein 2 Euro großes Stück Plazenta unter die Zunge oder in die Wangentasche gelegt helfen kann, diesen Hormonabfall abzufedern, da die Hormone direkt über die Schleimhäute aufgenommen werden.
Das heißt, die Frauen fragen dann so nach 20 Minuten etwa, was mache ich denn jetzt mit dem Ding? Soll ich das runterschlucken oder ausspucken? Soll ich kannst machen, wie du willst? Und dann sagen die meisten, ach, runterschlucken ist schneller. Dann ist weg. Gut, alles klar.
My Plazenta, my ritual,
Also wir haben ja ein Häufchen Zwiebeln, ein Häufchen Champignons und Paprika. Sehr fein, dachte, und klein geschnitten.
Ja, ich dachte, das reicht jetzt erstmal so.
Super.
Sie ist noch ziemlich fest.
Die Nadelschnur ist schon durchgetaut.
Ich würde sagen, die trenne ich jetzt einfach mal ab vielleicht. Naja, ich schneide die jetzt erstmal hier durch, damit wir erstmal sehen, was so, wie das innen aussieht.
So. Ich glaube, die Nadelschnur schmeckt wie Tintenfisch. So eine Assoziation.
Das ist natürlich biologisch, echt bio. Und da meine Frau kaum Gifte zu sich nimmt, ist das wirklich eine gute Plazenta. Wie kriegen wir die jetzt denn raus? Warte mal.
Sieht eigentlich aus wie so ein Stück Beef. So ein Rindfleisch.
Oder Kirschen.
Wenn ich jetzt zuschaue, wie du meine oder unsere Plazenta zerschneidest.
Ja, wird ja schlecht.
Das ist schon, also jetzt merke ich, dass das irgendwie ein anderes Gefühl ist, als jetzt gerade eben noch, wenn ich es nur so anschaue, dass da jetzt das Messer da durchgleitet ist. Es macht schon irgendwie was mit mir. Ja, es ist so, ich habe gerade so ein Kribbeln im, also wirklich, ich habe gerade so ein Kribbeln im Unterleib.
Das ist so ein bisschen wie, als hätte man sich einen Finger geschnitten.
Ja, kein Schmerz, es ist ein Kribbeln. Es ist so ein, so ein Kribbeln, so eine Nervosität auf einmal im Unterleib.
Es geht mir ähnlich. So, ich schneide es einfach nochmal durch.
Danke, dann schönen Feierabend.
Na sehen Sie, da fährt so ein automatischer Roboter hier rein. Also die sind ja programmiert und mit Software, Standortangaben drin. Da gibt es einen großen Schaltplan, Bahnhof. Also wenn man einfach nur die Luftstrecke sich so anguckt, sind das ungefähr eine Entfernung bis 900 Meter. Ab einer Größe des Krankenhauses und der zu bewegenden Waren und Güter ist die Arbeitskraft Mensch endlich. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, das automatisieren. Und damit bewegen wir eine Vielzahl an Waren und Güter. 24-Stunden-Betrieb, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr.
Achtung, Fahrzeug fährt an.
Das einzigste Risiko, was wirklich kritisch ist im Ablauf, wenn irgendwo ein Stau entsteht. Und da kann es dann natürlich mal bedeuten, dass Verzögerungen entstehen.
Achtung, Fahrzeug fährt an.
Während die Roboter die Abfallbehälter im Untergeschoss der Uniklinik Richtung Abfallhof manövrieren, warten die Mitarbeiter des Plazenta-Labors im 2. Obergeschoss auf Nachschub. Denn in der Uniklinik Jena kommt nicht jeder Mutterkuchen unmittelbar in den Abfall. Einige nehmen einen Umweg übers Labor, das direkt an den Kreissaal angebunden ist.
Wir können die Plazenta nach der Geburt direkt als Organ am Leben halten, schließen den mütterlichen und den fetalen Kreislauf wieder an und können Substanzen testen, die transferieren von der mütterlichen auf die kindliche Seite. Medikamente zum Beispiel. Wir können auch sehen, wenn kein Transfer stattfindet.
Jana Pastoschek, Diplombiologin. Sie arbeitet seit 12 Jahren am Plazenta-Labor in Jena und ist eine Kollegin von Sophia Johnson.
Also die Frage, wenn ich jetzt einer Frau Antibiotikum gebe und die Plazenta noch vor dem Kind ist, gehen die Stoffe durch oder nicht?
Also wenn wir die Plazenta Perfusion machen, begasen wir die mütterliche Seite auch mit Sauerstoff und die kindliche Seite, da haben wir noch ein Gasgemisch mit Stickstoff. Wir simulieren sozusagen Lunge und Blutkreislauf. Also es ist eine Peristaltikpumpe, die ahmt sozusagen das Herz nach.
Und im Moment geht es auch ganz viel um MikroRNA, also diese allerkleinste genetische Botschaft, die Gesundheit, aber auch Krankheit vermittelt und wie die Plazenta mit Mutter und Kind kommuniziert.
In vielen Kulturen glaubt man, dass der unsachgemäße Umgang mit der Plazenta das Schicksal der Mutter und oder des Kindes beeinflusst. Oder dass der Zustand der Plazenta ein Omen für die Fähigkeiten und die Gesundheit des Kindes ist. Die Rituale müssen daher genau durchgeführt werden und können recht aufwendig sein.
In China etwa hat der Ort, an dem die Plazenta begraben wird, besonders große Bedeutung. Basierend auf dem Yin- und Yang-Dualismus des Tao wird angenommen, dass das Begraben der Plazenta entweder an einer schattigen Yin- oder sonnigen Yang-Seite einer Mauer den Eltern die Möglichkeit gibt, das Geschlecht des nächsten Kindes zu bestimmen. Die Yang-Position, die der Sonne zugewandt ist, wird in der Regel bevorzugt, weil diese garantieren soll, dass ein Junge geboren wird. Außerdem könnte ein Yin-Standort das Qi, die Lebensenergie des Kindes, schwächen und somit zu einer schlechten Gesundheit führen.
Im alten Ägypten glaubte man an eine zweigeteilte Seele. Der eine Teil der Seele bewohnte das Kind, der andere Teil die Plazenta. Daher konservierte man die Plazenta der Pharaonen und würdigte sie als heimliche Helferin. Es finden sich Hinweise, dass die Pharaonen bei besonderen Anlässen, etwa bei religiösen Umzügen, ihre Plazenta als Symbol der Seelenpreisung zeremoniell voraustrugen.
Die afrikanischen Baganda, die vor allem um den Viktoriasee leben, glauben, dass die Plazenta über einen eigenen Geist verfügt, der bis in den Nabelschnuransatz des Kindes reicht. In Bananenblätter eingewickelt, wird die Nachgeburt von der Mutter an den Wurzeln einer Palme vergraben. Für Jungen wird eine Palmart gewählt, die für die Bierherstellung verwendet wird. Für Mädchen eine Sorte, deren Früchte zum Verzehr geeignet sind. Nur die Großmutter väterlicherseits darf sich dem Baum nähern, um die Ausscheidungen des Kindes auf die Wurzeln zu geben. Sobald die Früchte reif sind, erntet sie die Großmutter und es wird ein heiliges Fest gefeiert.
Das ist das Nabelgestell. Und da sind die Nabelklemmen da drin und die Schere, mit der die Nabelschnur durchgeschnitten wird. Genau, und dann haben wir das ist der Plazenta-Teller. Das ist ein großer silberner Teller, auf den die Plazenta tatsächlich nach der Geburt draufgelegt wird.
Professorin Dr. Tanja Groten, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe an der Uniklinik Jena.
Und was gemacht wird, ist eben, dass dann mit so zwei Klemmen so ein Bereich in der Nabelschnur abgeklemmt wird. Und die Routine ist jetzt, dass wir auspulsieren lassen.
Lange war es umstritten, ob das Auspulsieren des Nabelschnurblutes tatsächlich Vorteile bringt. Mittlerweile zeigen Studienergebnisse aber eindeutig, dass sich dadurch das Eigenblutvolumen des Kindes bis zu 30% erhöht. Zusätzlich wirkt es sich positiv auf den Eisenwert und die Versorgung mit Sauerstoff und Nährstoffen aus. Und das Baby kann ganz entspannt mit der eigenständigen Atmung beginnen.
Und wenn wir dann denken, es ist soweit, dann setzt die Hebamme die Nabelklemmen und zwischen den Klemmen schneidet der Vater die Nabelschnur durch.
Eine, wenn auch eher seltene, Alternative zur zeitnahen Abnabelung ist die sogenannte Lotusgeburt. Dabei wird die Plazenta am Neugeborenen belassen, um eine natürliche Abnabelung abzuwarten. Es kann 3 bis 10 Tage dauern, bis die Nabelschnur ausgetrocknet und abgefallen ist. Die Bezeichnung Lotusgeburt wurde von der amerikanischen Hellseherin Claire Lotus Bay geprägt, die die gängige Praxis und die Notwendigkeit des Durchtrennens der Nabelschnur in den 1980er Jahren in Frage stellte.
Und spätestens, wenn die dann versuchen, die Plazenta in den Schrampler irgendwie mit einzubinden, dann wird es eben wirklich oft schwierig. Und dann muss man wirklich gucken, wie man das handeln kann.
So, jetzt machen wir jetzt einfach mal den Herd an. Wenn man jetzt hier so meine Schürze sieht, dann ist sie auch schon ganz schön blutig.
Wie riecht denn das? Könnt ihr das beschreiben? Ich muss es nochmal.
Nach nichts.
Blut, aber auch Zwiebel.
Ja gut, Zwiebel. Ich habe jetzt so Streifen rausgeschnitten. Die sind sehr länglich, so ich würde mal sagen 7 cm. Ich würde es jetzt erstmal so anbraten. Aber das geht recht zackig hier.
Das riecht wirklich nach, nee, jetzt riecht das wirklich nach Leber. Also ja, jetzt würde
jetzt
ich
es einfach. Jetzt geht's los. Jetzt.
Wow.
Und hier, das ist ganz. Das sieht jetzt von außen aus, sieht das aus wie nur ein Stück Filet. Erstmal. Aber wenn man so drauf drückt, dann ist das wie so ein Gummi. Also von der Konsistenz her jetzt nicht so die Lust, da reinzubeißen.
Achtung, automatischer Transport.
Und da beginnen die Mitarbeiter hier den Wagen zu öffnen und dann die zum Beispiel Abfallsäcke oder Abfallsammelbehälter zuzuordnen in die Pressen oder Mulden oder andere Bereiche. Und das Personal bewegt Hunderte an Säcken und Behältern pro Tag. Und da begeben wir uns jetzt in eine große Kühlzelle. Und die ist hier auf der linken Seite. Die ist 6 Grad temperiert, wie Sie das hier sehen, an der Temperaturanzeige. So, jetzt kommt ein schöner kalter Schwall uns entgegen. Wir machen das Licht an.
Sofort springt die Klimaanlage an. Der Temperaturabfall durch das Öffnen der Kühlzellentür muss unverzüglich ausgeglichen werden. Paletten in den Ecken. Darauf systematisch gestapelt blaue Behälter, graue Behälter und schwarze Behälter für die Plazenten. Biohazard.
Und unter anderem gibt es ja auch für die Körperteile Körperflüssigkeiten die sogenannten E-Abfälle oder Abfallschlüssel 180102. Vorhaltungen, wo die Behälter ordnungsgemäß hier zwischengelagert werden.
Während die Plazenten tiefgekühlt bis zu 7 Tage auf ihren Abtransport Richtung Sondermüllverbrennungsanlage warten, wartet die Mutter von Plazenta 1 auf ihren Entlassungsbericht. Stand für sie die Mitnahme der Plazenta denn überhaupt zur Debatte?
Nein, das wollten wir nicht. Den Baum vergraben haben wir mal kurz überlegt, aber dann sind wir von dem Gedanken abgekommen. Die wurde mir gezeigt, das wurde mir alles erklärt. Und wir haben es alle, also mein Mann und ich haben es beide komplett gesehen. Und ja, es war ein bisschen gedämmtes Licht. Also es gab eine Besonderheit, irgendwie war so ein Ring drumherum. Das wurde uns auch erklärt und ich fand es optisch schön. Also so von ihrem Gesamtbild.
Mutter von Plazenta 1. Raum 365, Geburtsstation Uniklinik Jena.
Raum 367, Mutter von Plazenta 2.
Einfach wahrscheinlich aus dem Aspekt, dass man so eine Hemmschwelle dem gegenüber hat, dem Produkt, was ja dann am Ende, sag ich mal, da rauskommt. Das ist ja jetzt doch nicht, wie soll man sagen, das Appetitlichste in dem Sinne vielleicht. Ne? Oder wo man jetzt denkt, naja, sieht jetzt wunderschön aus und so. Also ich denke mal, da war so eine gewisse Hemmschwelle, dass ich dann gedacht habe, ich wüsste gar nicht, was ich damit anfangen soll, wenn man mir das jetzt mitgibt. So.
Die wenigsten Frauen, die im Krankenhaus gebären, möchten ihre Plazenta behalten, geschweige denn verspeisen. Bei der außerklinischen Geburt sieht es da schon anders aus. Etwa eine von 3 Frauen entscheidet sich, die Nachgeburt des Kindes mitzunehmen. Meist gut verpackt in einer Tupperdose und dann ab ins Gefrierfach. Und nicht selten bleibt sie dort, im Alltagsstress mit Baby völlig vergessen, bis zum nächsten Umzug liegen. Oder bis zum übernächsten. Oder bis zum 18. Geburtstag des Kindes.
Es gibt immer mal wieder tatsächlich auch Paare, die Plazenta mit nach Hause nehmen wollen. Meistens, um eben Baum drauf zu pflanzen, was ja wirklich so eine ganz nette Vorstellung ist. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, wann das letzte Mal eine Patientin tatsächlich ihre Plazenta mitnehmen wollte zum Verspeisen. Dass ich das mitbekommen habe, dass die Eltern tatsächlich nach Teller und Messer und Gabel gefragt haben. Das fand ich dann damals natürlich erstmal ein bisschen befremdlich.
Plazentophagie ist durchaus umstritten. Während sich die einen schlichtweg ekeln, sehen die anderen sogar ein gesundheitliches Risiko in dem Verzehr des Organs. Denn seine Aufgabe während der Schwangerschaft liegt nun mal unter anderem darin, Giftstoffe vom Fötus fernzuhalten und herauszufiltern. Neben Toxinen können sich auch Bakterien und Viren im Gewebe ansammeln. 2016 kam es in Oregon in den USA zu einer lebensgefährlichen Infektion bei einem Säugling. In den Plazentakapseln, die die Mutter nach der Geburt regelmäßig einnahm, konnten B-Streptokokken nachgewiesen werden, die bei dem Neugeborenen zu einer schweren Blutvergiftung führten. Ist die Mutter jedoch gesund und werden die üblichen Hygienemaßnahmen beachtet, so belegen Studien, dass die Einnahme von Plazentaprodukten keine erhöhten gesundheitlichen Risiken mit sich bringt.
Ich finde es eklig, wenn ich im Supermarkt einkaufen gehe und das Schweinefleisch sehe und weiß, was da auch so für Tierleid mit drin steckt und wie viel Zyklen Antibiotika die Tiere bekommen haben und dass denen nachts das Trinkwasser abgestellt wird. Vor sowas ekelt es mich. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, wenn eine Schwangere sich gesund ernährt und keine schweren Erkrankungen hat, dann ist das ein tolles Organ. Dafür würde ich mich nicht ekeln, weil die sind schön und die sind aus dem eigenen Körper gemacht.
Im Jahr 2021 wurden in Deutschland 795.492 Plazenten geboren. Sie hatten ein Durchschnittsgewicht von 550 Gramm. Da die wenigsten Frauen ihren Mutterkuchen nach einer Krankenhausgeburt mit nach Hause nehmen, kann man davon ausgehen, dass allein in diesem Jahr deutschlandweit rund 435 Tonnen Plazenta in Sondermüllverbrennungsanlagen entsorgt wurden.
In meiner Ausbildung war es noch so, Plazenta da, zack, weg in die Gefriertruhe. Und wir waren immer ganz, oh, was macht man mit der Plazenta? Ja, die wird dann abgeholt. Da wurde damals Placentobex C gemacht, haben sich die Frauen ins Gesicht geschmiert. Hat man da schon gewusst, wie großartig, wie wertvoll, wie teuer dieses Ding ist und wurde verkauft.
Ja, genau. Und wir haben damals tatsächlich 12 D-Mark für die Plazenta bekommen. Das war Hebammen-Kaffeekasse.
Aber es war nichts Öffentliches, es war nicht offiziell bekannt. Es gab auch keine Einverständniserklärung. Nicht die Mutter hat das Geld gekriegt, sondern die Klinik hat das Geld gekriegt. Und es war ein Anti-Aging-Gesichtscreme.
Willkommen, gnädige Frau, wie immer von strahlender Jugend.
Man tut, was man kann. Mein Geheimnis.
Und Ihr Geheimnis? Hormozenta, die einzige Plazenta-Komposition nach Geheimrat Professor Sauerbruch, dem weltberühmten Arzt. Verjüngt, verschönt und faltenlos durch Hormozenta.
Ein weit verbreitetes Konkurrenzprodukt war das ab 1953 erhältliche Placentubex C der Firma Merz, in dem der Inhaltsstoff noch deutlicher im Namen anklang. Beide Cremes mussten im Rahmen der AIDS-Kampagne Ende der 80er vom deutschen Markt genommen werden. Man hatte Angst vor einer Ansteckungsgefahr mit HIV. Einige Jahre noch griff die Kosmetikindustrie auf Schweineplazenten zurück. Heute verzichten die Firmen ganz auf den organischen Inhalt und begnügen sich mit künstlich hergestellten Alternativen. Auf dem internationalen Markt, besonders in China, finden sich aber nach wie vor viele Kosmetikanbieter, die auf die verjüngende Kraft der Plazenta schwören.
Doch mit der Vegan-Beauty-Bewegung und der Erkenntnis, dass sich ähnlich regenerative Effekte für die Haut auch aus pflanzlichen Quellen gewinnen lassen, verlieren die tierischen Inhaltsstoffe mehr und mehr an Attraktivität. Und wer möchte schon einen in Fett verquirlten Seelenzwilling eines Schweins in seine Fältchen schmieren?
Was machst du denn jetzt?
Ich mache jetzt einfach noch ein paar Sprossen drauf. So, dachte ich mir.
Das sieht richtig gourmet aus.
Ja, so soll es ja auch sein. Ne? Aber ich muss sagen, wenn man das jetzt so anguckt, man könnte es jetzt von einem Fleisch jetzt nicht anders, nicht ja, wirklich unterscheiden.
Von so einem richtig gut, so ein
Rinderfilet, so.
Argentinisches Rinderfilet, noch leicht blutig.
Ja, genau. Könnte man es jetzt nicht ich wüsste nicht, könnte man so auf den ersten Blick, würde jetzt man nicht sagen, dass das was anderes wäre. So, ich probiere das jetzt.
Und dann hat meine Frau geklagt, sie will ihre Plazenta haben, aus welchen Gründen auch immer. Es hat das Gericht gar nicht zu interessieren, warum. Sondern die war einfach stinkesauer, dass man ihre Plazenta weiterverkauft und Geld damit macht. Und dem ist dann ein Riegel vorgeschoben worden mit einem Gerichtsurteil, dass die Kliniken oder die Hebammen nicht das Recht haben, die Plazenten zu vermarkten von ihren Patienten.
Es ist nur spannend, dass die Plazenta den Eltern gehört und da genetisch die Anteile mütterlich als auch fetal sind, somit auch dem Kind. Und die Eltern rechtlich gesehen im Sinne des Kindes über die Plazenta entscheiden können.
Inzwischen ist das so, dass die Kliniken die Frauen fragen müssen, ob sie die Plazenta spenden. Dann unterschreiben die eine Donationsbescheinigung, wo sie erlauben, dass die Klinik, was auch immer, damit anfängt. Stammzellen steht dann natürlich im Hintergrund.
Die Stammzellengewinnung aus Nabelschnurblut könnte bei der Behandlung von Blutkrebs und Autoimmunerkrankungen sowie Schlaganfällen und Autismus helfen. In Zukunft sollen die Zellen aus dem Nabelschnurblut auch zur Therapie von Neugeborenen und Kleinkindern mit Herzfehlern eingesetzt werden, sowie bei Gelenkschäden, chronischen Lungenerkrankungen und Hirnschäden. Die Hoffnungen sind groß.
Ist doch gut. Schmeckt ganz gut. Also dafür, also es ist kein Salz dran und so. Kann man machen. Wirklich.
Na, dann gib mir mal ein Stück. Aber nur ganz klein.
Also, ich eindeutig wie ein Rindersteak. Also es hat wirklich was von Rind. Ganz eindeutig.
Wie als wäre da ein Gewürz drin, was so ätherische Öle drin hat. So ein bisschen wie Pfefferminz. So auf so eine Art und Weise.
Nee, da kann ich jetzt nicht mitgehen.
Ja, ich suche noch nach diesem Gewürz. Es gibt so ein Gewürz.
Würde ich das jetzt im Restaurant bestellen als Steak, dann würde ich sagen, oh, ist schon ein bisschen durchwachsen. Aber geschmacklich nicht schlecht.
Ist so ein bisschen knorpelig an einer Stelle, ja, aber sonst fetzt es.
Es hat nicht diesen Lebergeschmack, was ich jetzt vermutet hätte. Es ist wie ein blutiges Rindersteak, tatsächlich.
Mach mal Mu.
Baden-Württemberg. In der Gegend um Bönnigheim nahe Ludwigsburg konnte ein ganz besonderes Nachgeburtsritual nachgewiesen werden. 1984 wurden hier im Keller eines einsturzgefährdeten Hauses erstmals mehrere Gefäße entdeckt, in denen das weibliche Sexualhormon Estradiol gefunden wurde. Diese und schriftliche Überlieferungen aus der Zeit zwischen dem 16. und 20. Jahrhundert weisen darauf hin, dass es sich um Bestattungsrituale von Plazenten im altdeutschen Raum gehandelt haben muss. Dafür wurden in der Regel Töpfe aus dem Bestand des häuslichen Küchengeschirrs verwendet. Sie wurden im Keller an Stellen vergraben, auf die von Kellerfenstern kein direktes Licht fallen konnte und über die normalerweise niemand ging, vornehmlich also in den Ecken der Räume oder unter der Kellertreppe.
Auch auf Dachböden wurden derartige Nachgeburtstöpfe gefunden. Der Grund für solche Bestattungen war wohl die Vorstellung, dass die Plazenta eng mit Mutter und Kind verbunden ist. Damit kein Schadenszauber an ihnen verübt werden konnte und um sie vor dem Einfluss böser Mächte, Hexen oder Dämonen zu schützen, musste der Mutterkuchen rituell bestattet und verborgen werden.
Viele von den Leuten, die solche alten Grundstücke kaufen, wo sie neu drauf bauen, die legen auch Wert drauf, dass man tatsächlich die Scherben auch rausholt. Und also ich kenne schon auch Leute, die haben diese Scherben dann in ihrem Haus irgendwo ausgestellt, wo man dann sieht, aus welcher Zeit welcher Plazentatopf war. Ne? Man musste die ja umdrehen, damit da nicht die Seele rausflieht. Auch in Deutschland war das lange Zeit. Wir haben heute noch in der baden-württembergischen Hebammenordnung von irgendwie 1500 irgendwas, steht immer noch drin, dass man seine Plazenta zur Apotheke bringt. Und da gibt es dann ein Rezept, wie das die Plazenta auch verarbeitet werden muss und wie sie dann auch tatsächlich angewendet und dosiert wird. Man muss natürlich die alten Maßeinheiten kennen. Die waren halt damals anders.
Der Schweizer Michael Schorno empfahl schon 1671 in seinem Arzneibuch, die Nachgeburt einer Frau, welche soeben ihren ersten Sohn geboren hatte, nicht wegzuschmeißen. Besser sei es, die Plazenta zu waschen und zum Trocknen hinter den Ofen zu hängen. Danach sollte sie zu einem Pulver zerstoßen und mit Schlüsselblumen zusammen gegen Epilepsie eingenommen werden. Besonders gut sei das Rezept mit Rosindli und Anis. Rosinen und Anis.
Das wurde in der Pharmakopoe von Wittenberg 1741 wurde festgehalten, dass man unter schwierigen Geburten die Plazenta geben kann. In den Materia Medica, also in den Medizinbüchern der chinesischen Medizin, ist auch ganz klar beschrieben, dass Pulver von getrockneter Plazenta zusammen mit verschiedenen Heilkräutern eine wunderbare Remedy ist, um genau diese Exhaustion, also Erschöpfungszustände und Deficiencies zu behandeln. Und das ist so ein energiegebendes Heilmittel, das auch wirklich die Nierenenergie, also die Ursprungskraft, die Lebensenergie stärkt. Das findet man in so vielen verschiedenen Quellen auf der Welt wieder. Nach der chinesischen Medizin haben die Chinesen die Plazenta häufig auch einfach nur getrocknet. Und da, das ist wirklich Küchenarbeit, da wird die Plazenta in Scheiben geschnitten und in einem Dörrgerät getrocknet. Und dann kann man mit einem Zerhäcksler das Material pulverisieren, sodass es später von Frauen in Kapseln abgefüllt wird zur Einnahme. So oder so, man kann auch noch die Plazenta dämpfen über heißem Wasserdampf. Wenn man es ganz profimäßig macht, dann tut man noch Ginger und Pepper und Lemon mit dazu. Ich meine, hat bestimmt auch eine antibiotische Wirkung.
Neben der Verarbeitung zur Anti-Aging-Creme und der Einlagerung des Nabelschnurblutes gibt es noch einige andere Methoden, dem hormonreichen Organ seine Heilkräfte zu entlocken. Sehr beliebt ist etwa die Herstellung von Nosoden, etwa als homöopathische Globuli, die dem Kind bei allerlei Wehwehchen helfen sollen.
Eine durchaus gängige Alternative zur Einnahme der Plazenta ist, den Mutterkuchen nach guter alter Tradition zu vergraben und einen Baum darauf zu pflanzen.
Da kommt der Baum drauf. Also das ist eine alte Tradition hier bei uns im Allgäu, aber wirklich sehr alt.
Der Baum des Lebens. Der Mutterkuchen soll auch ihn nähren, als Symbolträger für das Leben des Kindes.
Und da gibt es eine alte Tradition, für das Mädel einen Apfelbaum und für die Buben einen Haselnussstrauch. Warum auch immer.
Aber auch die künstlerische Verarbeitung in Form eines Plazenta-Abdrucks wird mittlerweile in Workshops angeboten. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. In jeglichen Variationen und Farben kursieren sie im Internet. Die Plazenta samt Nabelschnur wird hierfür mit Acryl- oder Lebensmittelfarbe eingestrichen und vorsichtig ein festes Papier darauf gelegt. Der Abdruck, der dabei entsteht, erinnert in seiner Form und Verästelung mit verblüffender Ähnlichkeit an einen Baum.
Und wem die Plazenta-Druckkunst oder die Anti-Aging-Cremes nicht zusagen, wem auch kein Plazenta-Filet, roh oder gebraten, keine Kapsel, kein Globuli auf die Zunge kommt, wer keine Lust hat, die Plazenta zu vergraben oder auf hoher See zu bestatten, dem bietet das World Wide Web noch so viel mehr Anreize und Alternativen zur schwarzen Tonne.
Sehr beliebt etwa der Plazenta-Smoothie. Je eine Vierteltasse gefrorene Heidelbeeren, Brombeeren, Spinat, dazu etwas Limettensaft und einen Würfel rohe Plazenta.
Die Plazenta-Pizza. Für den Teig 500 Gramm Weizenmehl, Hefe, Wasser und eine Prise Salz miteinander verkneten. Für den Belag 100 Gramm Plazenta in dünne Streifen geschnitten.
Oder Starkoch Jamie Olivers Plaçon d'Aparfait, Plazenta Pie, sowie weitere Plazenta-Rezepte à la Oliver.
Oder vielleicht etwas für die Vitrine? Das Plazenta-Set aus Plazenta-Abdruck, Eihautmond im Glasrahmen und getrockneter Nabelschnurschnecke.
Oder die Plazenta-Fußsalbe. 10 Gramm Plazenta-Emulsion und 3 Esslöffel Kieselgel bei 37 Grad Celsius verrühren.
Haarkur Spirocenta zur Förderung des natürlichen Haarwachstums. 30 Gramm Plazenta-Emulsion mit 50 Gramm Spirulina-Pulver und 20 Milliliter Wasser verrühren und quellen lassen. Im Anschluss auf die lichten Stellen auftragen und unter einer Plastikhaube mindestens 30 Minuten einwirken lassen.
Und wem das alles zu schmierig, fettig oder blutig ist, dem bleibt noch die widerstandsfähige Plazenta-Love-Handyhülle.
Für 24,36 Euro.
Oder die handgehäkelte Plazenta schon ab 5,83 Euro.
Automatischer Transport.
Der Kollege ist wohl gerade im Haus unterwegs. Wir haben sie sozusagen den Übergabebereich von den Wegen zum LKW zum Beispiel. Das heißt dann bei uns Brücke. wo sozusagen aus den LKWs was raus oder in den LKW reingedrückt wird. Und die werden dann hier vorbereitet für die Entsorgung. Zum Beispiel auf Palettenwaren, Maße und Systeme gebracht, werden gesichert, zum Beispiel auch hier mit Stretchfolien, wie Sie sehen, oder aber andere Vorbereitungen, sagen das Personal hier tätigt. Die Anzahl der Behälter, Wiegeprotokolle, haben verschiedene Papiere oder Dokumente, die Sie digital oder mit Unterschriften sozusagen quittieren. Die werden einmal in der Woche übergeben an den Beförderer und den Sorger und verlassen dann unser Haus.
Jetzt wird der Plazentamüll aus dem Krankenhaus auf einen LKW geladen. Die Ladefläche ist 10,50 Meter lang und 2,46 Meter breit. Auf Nimmerwiedersehen, Ihr Mutterkuchen. Gute Fahrt. Die nächste Sonderabfallverbrennungsanlage liegt gut 300 Kilometer entfernt. Gemeinsam mit anderem Sondermüll werden die Plazenten in ihren brennbaren Behältern dort in einen großen Sammelschacht gekippt und mit einem Kran in die Einfülltrichter der Verbrennungsöfen befördert. Im Ofen herrschen bis zu 1200 Grad Celsius. Und nichts hält dieser Höllenhitze mehr stand.
No birth, no death, no cast away.
Seelenzwilling.
Mutterkuchen.
Mutterkuchen.
Ari, Ari.
Doppelgänger.
Nachgeburt. Hörergeist.
Ibi.
Ibi.
Fruchtkuchen.
Alter Ego.
Afterbirth.
Fülgia.
Fülgia.
Heimlicher Helfer.
Schutzengel.
Plazenta.
Ob Seelenzwilling oder Biohazard, Heilmittel oder Gaumenschmaus, dieses rätselhafte Organ, das eigens für die Dauer einer Schwangerschaft vom Körper geschaffen wurde, stirbt in dem Moment, in dem das Kind das Licht der Welt erblickt. Ganz selbstlos, ohne Ego. Seine Arbeit ist getan.
Die Waschanlage könnt ihr hier hinten bedienen. Die Waschanlage könnt ihr hier hinten bedienen.
Ludwig, du bist ja waschen noch.
Alles klar, gut. Danke, schönen Feierabend.
Und bevor die Behälter den Wertstoffhof wieder verlassen, durchlaufen die auch einen Reinigungsprozess. Und da haben wir zwei Spülmaschinen, wo die gereinigt werden, bevor sie wieder an den Standort fahren mit Frischware an Behältern oder leer für die Aufnahme neuer Abfälle.
Und wenn die Behälter gereinigt sind, werden sie wieder losgeschickt auf ihre ewige Rundfahrt durchs Krankenhaus. Die nächste Plazenta wartet bestimmt schon auf ihren Abtransport.
Jede Region, jede Kultur scheint ihren ganz eigenen Umgang mit der Nachgeburt gefunden zu haben, ob feierlich rituell oder klinisch pragmatisch. Entsorgt werden muss sie allemal.
Vielleicht reichte auch schon ein einziger dankbarer Blick auf die Plazenta, bevor sie im Krankenhausabfall verschwindet. Danke, Mutterkuchen.
Danke.
My Placenta, My Ritual. Urmoderne Bräuche rund um den Mutterkuchen.
Und Tina, hast du noch einen klammen Magen?
Was hab ich?
Hast du noch ein Kribbeln im Magen?
Ein Feature von Maria Antonia Schmidt.
Nee, hab ich gerade nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das nochmal zurückkehrt, dass das nochmal wiederkommt.
Es sprachen David Formweg und Sigrid Burgholder.
Wie nennt man die drei Stufen beim Steak, wenn das noch sehr blutig
Medium.
Ist?
Ton und Technik, Hendrik Manok und Lukas Fehling. Regie, Maria Antonia Schmidt.
Also besser als erwartet, kann ich schon mal sagen. Ich esse jetzt noch ein Stück.
Redaktion, Anna Seibt. Produktion, Deutschlandfunk 2023.
Das sieht echt gut aus, ja. Das leuchtet richtig.
Das leuchtet richtig, wie so ein
richtig. Wie so Medium Raw.